Deutschlandfunk, der Tag.
Es ist eine schockierende Tat. Wieder eine tödliche Messerattacke durch einen ausreisepflichtigen Asylbewerber auf eine Kindergartengruppe in Aschaffenburg. Zwei Menschen sterben, darunter ein zweijähriger Junge. Fassungslosigkeit auch noch am Tag danach.
Das ist schon traurig. Der war gerade mal 2 Jahre alt. Der hat noch sein ganzes Leben eigentlich vor sich gehabt. Und ich finde es einfach nur erschreckend, gerade wo man mitbekommen hat, dass der Mann schon 3-mal straffällig wegen Gewaltdelikten auffällig geworden ist. Und da frage ich mich halt, warum man da nicht früher einschreitet und irgendwie vorher was macht, warum erst was passieren muss, damit gehandelt wird.
Ja, das sind die Fragen, die sich gerade viele stellen. Was das mit dem Bundestagswahlkampf macht, darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen auch heute über Donald Trump und die Frage, was es mit seinen KI-Plänen auf sich hat. Stichwort Stargate. Und was das eigentlich für Europa und den Rest der Welt bedeutet. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 23.05.2025. Ich bin Philipp May. Hi. Migration sollte eigentlich kein Thema im Bundestagswahlkampf sein. Das war das artikulierte Vorhaben der Parteien der Mitte, zumindest noch im Sommer. Jetzt, genau einen Monat vor der Bundestagswahl, können wir sicher festhalten, das hat nicht geklappt. Nach der furchtbaren Messerattacke eines 28-jährigen ausreisepflichtigen Asylbewerbers auf eine Kindergartengruppe in Aschaffenburg gestern. Ein 2-jähriges marokkanischstämmiges Kind ist tot, ebenso ein 41-jähriger Passant, der zur Hilfe eilen wollte. Offenbar ist der bereits vorbestrafte Täter psychisch krank. Und jetzt gehen die gegenseitigen Schuldzuweisungen los.
Es reicht. Es reicht. Es reicht. Wie viel eigentlich noch? Mannheim, Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg. Was kommt vielleicht als nächstes?
Wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer in Deutschland seit 10 Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik.
Ich kann nur sehr deutlich davor warnen, eine solch furchtbare Tat für Populismus zu missbrauchen, das nutzt nur den Rechtspopulisten mit ihrer Menschenverachtung. Herzlichen Dank.
Ja, zumindest damit könnte Bundesinnenministerin Nancy Faeser recht haben. Sprechen wir drüber. Gudula Geuter ist im Hauptstadtstudio zuständig für Innenpolitik. Hallo Gudula.
Hallo, grüß dich.
Schauen wir zuerst einmal auf die Fakten. Der Täter, ich sagte es, ein 28-jähriger Mann aus Afghanistan. Was ist über ihn bekannt?
Bekannt ist, dass dieser Mann im Herbst 2022 nach Deutschland gekommen ist, das heißt vor in etwa 2,5 Jahren. Im Moment war sein Asylverfahren nicht mehr offen, war beendet, weil er selbst gesagt hat, dass er ausreisen wolle. Wir wissen, dass er zumindest angegeben hat, um Papiere der afghanischen Stellen nachgesucht zu haben. Wir wissen auch, dass er auffällig geworden ist und auch verurteilt worden ist zu 80 Tagessätzen wegen Gewaltdelikten, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten und noch mindestens einem anderen Delikt. Und natürlich wissen wir, dass er tatsächlich nicht ausgereist ist. Was etwas so in den Bereich Hörensagen geht, weil man ja nicht so genau weiß, wenn Politiker das wiedergeben, wie genau sie die Person kennen, ist, dass er wohl auch ein Drogen- und Alkoholproblem gehabt haben soll.
Und trotzdem fragen sich natürlich jetzt alle, wenn dann so eine schreckliche Tat passiert, wieso war der Mann noch hier?
Ich habe ja gesagt, er hat letztendlich gesagt, dass er ausreisen würde. Und da stellen sich jetzt eben Fragen, was die Kontrolle betrifft. Das ist auch tatsächlich, soweit ich das jetzt beurteilen kann, eine Frage, die noch ziemlich offen ist. Ob er da irgendwie weiter verfolgt wurde, ob das für nötig beachtet wurde. Davor das Verfahren, das ist dieses Dublin-Verfahren, in dem ja erstmal in Deutschland geprüft wird, ob die Person, die ja immer durch andere Staaten, die potenziell zuständig wären, gereist ist, ob Deutschland möglicherweise trotzdem zuständig ist für das Asylverfahren. Das ist in einigen Fällen auch der Fall, zum Beispiel, wenn es familiäre Verbindungen nach Deutschland gibt und ähnliches. In diesem Fall war klar, nein, Deutschland ist nicht zuständig und das Asylverfahren müsse in Bulgarien durchgeführt werden. Bulgarien ist auch ein Land, das anders als manche anderen durchaus kooperiert. Man hätte ihn also in einer Dublin-Überstellung Abteilung dort hinbringen oder hinschicken können. Aber dafür wurde eine Frist versäumt und da streitet man sich nun, wer daran schuld ist. Aber auf jeden Fall, erstmal wurde diese Frist versäumt, gleichwohl hat er sich zur Ausreise bereit erklärt.
Hat es also, mit anderen Worten, wenn diese Frist versäumt wurde, kann man das sagen, dass es ein Behördenversagen wieder mal war?
Ja, das ist so ein schönes Wort, Behördenversagen. Ja. Das ist ein Werturteil. Es ist klar, es hätten hier irgendwelche Dinge geschehen können. Und wenn man seine Gefährlichkeit wirklich hoch eingeschätzt hätte und gesagt hätte, eigentlich muss der immer beobachtet werden, dann ist das offensichtlich nicht geschehen. Ob es dafür aber genügend Anhaltspunkte gab, das wissen wir nicht. Und einfach nur, weil etwas passiert ist, im Nachhinein immer zu sagen, das ist ein Behördenversagen und man sollte immer alle schärfsten Maßnahmen, die man sich irgendwie denken kann, durchführen, ist auch nicht sachgerecht. Das ist nicht nur in Migrationsfragen so, das ist auch im Strafrecht so. Und gleichwohl kann das natürlich sein, dass es hier vielleicht sogar eklatantes Behördenversagen gab. Nur das wissen wir nicht. Dafür muss dieser Fall erstmal näher aufgeklärt werden.
So, aber dieser Fall ist noch nicht aufgeklärt und trotzdem, wir haben kurz vor der Bundestagswahl, ich habe es gesagt, das Thema wird dementsprechend nochmal kontroverser und hitziger diskutiert. Und es gibt schon direkt mehrere Lesarten, CDU, CSU. Wir haben gerade schon Markus Söder und Friedrich Merz gehört, sagen, es geht so nicht weiter. Wir müssen jetzt das Stoppschild bei der Migration setzen. Wir haben zu viele Menschen hier, die nicht hier sein dürften. Die Asylpolitik der letzten 10 Jahre ist gescheitert, weil das System einfach überlastet ist. Und Nancy Faeser, Bundesinnenministerin, sagt, wir haben die Zahlen schon drastisch gesenkt mit unseren Verschärfungen, aber die Länder haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht, Klammer auf, Behördenversagen, Klammer zu, würde da dann auch so ein bisschen mit reinspielen. Zum Beispiel eben bei den Abschiebegefängnissen. Haben beide einen Punkt?
Ja, das ist jetzt so ein Hin und Her der gegenseitigen Schuldzuweisung, von dem ich tatsächlich erstaunt bin, dass es an Tag 1 nach diesem schrecklichen Vorfall tatsächlich schon gespielt wird. Das hat auch Nancy Faeser in ihrer Pressekonferenz so angemerkt.
Offenbar sind in Bayern dort auch einige Dinge schiefgelaufen. Deshalb finde ich jetzt auch die Reaktion der Bayern befremdlich.
Das ist eben diese Frage, Versagen des BAMF oder nicht. Und gleichzeitig liegt darin natürlich auch wieder von Seiten von Faeser eine Schuldzuweisung. Was insgesamt die Migrationspolitik betrifft, muss man sagen, Bund und Länder arbeiten hier zusammen. Es ist tatsächlich so, wenn man zum Beispiel sich die Abschiebehaftplätze oder Ausreisegewahrsamsplätze anschaut, das ist Ländersache. Und es ist auch tatsächlich so, dass Bayern da besonders viele vorhält, dass aber insgesamt die Länder viel, viel zu wenige vorhalten. Das hat auch Friedrich Merz heute in seiner Pressekonferenz zum Beispiel kritisiert, hat aber so getan, oder so zumindest ist es für mich angekommen, als sei das ein Versäumnis des Bundes gewesen in letzter Zeit. Und so ist es eben mit anderen Fragen auch. Bund und Länder sind hier absolut gemeinsam zuständig. Und es ist seit vielen, vielen Jahren, seit 2015/16, die immer wieder vor und nach Innenministerkonferenzen und zwischendrin vorgebrachte Haltung einiger Bundesländer zu sagen, der Bund lässt die Leute rein und wir müssen mit denen zurechtkommen. Aber so ist es ja nicht. Es gibt eben rechtliche Regeln, die bestimmte auch europäische Verhaltensweisen verlangen. Es gibt Aufgaben in der Bund-Länder-Verteilung. Und wenn man das alles für falsch hält, dann sind Bund und Land beide schuldig.
Okay. Und dennoch, du hast Friedrich Merz schon angesprochen, er hat heute angekündigt, wenn er Kanzler wird, wird er ein faktisches Einreiseverbot für irreguläre Migration oder irreguläre Migranten verhängen. Kann er das machen? Beziehungsweise wie will er das machen?
Das war einer der Punkte, die er vorgetragen hat, die ziemlich eins zu eins aus dem gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU kommen. Wirklich beachtlich aber war, wie er das formuliert hat. Und deswegen hören wir uns hier mal diesen auch etwas längeren Ton dazu an.
Ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen. Es wird ein faktisches Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland für alle geben, die nicht über gültige Einreisedokumente verfügen oder die von der europäischen Freizügigkeit Gebrauch machen. Das gilt ausdrücklich auch für Personen mit Schutzanspruch.
So, wie gesagt, das war jetzt ein ziemlich langer O-Ton.
Darf ich mal ganz kurz, ich höre das jetzt so zum ersten Mal, mich erinnert das ein bisschen an die USA.
Das ist der Grund, warum ich diesen sehr langen O-Ton so, das ist einer von drei Gründen, warum ich diesen sehr langen O-Ton so gerne im Ganzen haben wollte.
Vom ersten Tag an.
Nicht nur vom ersten Tag an, sondern auch werde ich von meiner Richtlinienkompetenz als Kanzler Gebrauch machen. Er hat keine Richtlinienkompetenz, eine Innenministerin oder einen Innenminister anzuweisen. Er hat die Möglichkeit, die Richtlinie der Politik darzulegen und einen Minister, eine Ministerin, die keine Lust haben, sich danach zu richten, zu entlassen. Das ist insofern etwas ganz anderes, als man nach deutschem Verständnis in einer Koalition erstmal miteinander redet, miteinander guckt, wie man vielleicht zu einem Ergebnis kommt. Und da wäre die Berufung auf eine Richtlinienkompetenz wirklich die Stunde ganz am Schluss, ganz abgesehen davon, dass man vorher wahrscheinlich über längere Zeit und gerade auch über solche Fragen eine Koalitionsverhandlung geführt hat. Also ja, das hat, glaube ich, viele heute an die USA erinnert. Und das war sicherlich auch kein Zufall. Das war sicherlich auch genau so gewollt. Zweiter Punkt. Grenzschließung in dieser Form, in dieser Allgemeinheit, europarechtlich ausgesprochen schwierig. Drittens. Ich werde alle zurückweisen, auch diejenigen, die um Schutz nachsuchen oder die schutzbedürftig sind. Das ist etwas, wo der ganz große Teil der Rechtswissenschaft sagt, das ist absolut europarechtswidrig. So andeutend sagt das heute auch Frau Faeser und ziemlich deutlich Irene Mihalic bei uns im Interview im Deutschlandfunk. Die Dublin-Regeln funktionieren nun mal so, dass erstmal in einem Land geprüft werden muss, ob dieser Schutzstatus besteht. Ich habe auch deswegen vorhin schon mal angedeutet, das kann in Deutschland auch durchaus der Fall sein. Selbst wenn die Leute aus europäischen Staaten kommen, die eigentlich normalerweise für solche Verfahren zuständig wären. Zum Beispiel eben, wenn es besondere familiäre Verbindungen nach Deutschland gibt. Und nun sagt Friedrich Merz, ich werde verklausuliert, sagt er wohl, will er wohl sagen, ich berufe mich auf eine Notstandsklausel, die es in diesem Dublin-Regelwerk gibt. Und da ist eben die ganz überwiegende Meinung, das ist nicht gemeint, das geht so nicht. Also das ist ein Satz, der in viel, oder das waren jetzt Sätze, das ist eine Passage, die in vielfacher Hinsicht wirklich beachtlich war, aber mindestens ebenso beachtlich war, dass er dann später gesagt hat, und wer das nicht mitmacht, mit dem mache ich keine Koalition. Ich bin hier nicht kompromissbereit. Und das war der Ton, der tatsächlich heute meines Erachtens ganz neu war in der Debatte, dass diese sehr weitgehenden Forderungen, die die Union schon vorher aufgestellt hatte, jetzt praktisch für nicht verhandelbar erklärt wurden.
Also die Union und Merz schärfen ordentlich nach, aber das Gleiche lässt sich ja im Prinzip auch für die SPD sagen. Nancy Faeser hat ja auch direkt gesagt, erst mal darauf verwiesen in ihrem Statement, wie sehr sie schon die Asylzahlen gesenkt hat. Und auch der Kanzler gestern hat ja sofort von einer Terrortat gesprochen. Also die Diskussion, die entwickelt sich ausschließlich jetzt in eine Richtung.
Ich glaube, es ist tatsächlich so. Wir haben einen Kanzler erlebt, der in sehr ungewöhnlicher Weise gestern Abend noch die Chefs der Sicherheitsbehörden ins Kanzleramt gebeten hat, in einem Moment, in dem wohl vieles noch nicht auf der Hand lag. Wir haben einen Kanzler erlebt, der von einem Terrorfall, war es, glaube ich, gesprochen hat. In einem Moment, in dem eigentlich schon relativ klar war, dass es nicht um Terrorismus geht. Das Wort Terror ist ja etwas schillernder als das Wort Terrorismus. Aber gleichwohl war das die Ansage, wir spielen das scharf. Und das heißt, insgesamt ist damit zumindest klar, was das für diesen Wahlkampf bedeutet. Nämlich, dass das Thema Migration mindestens erst einmal darin eine Rolle spielen wird. Und zwar in scharfer Form. Und dann müssen wir sehen, wie sich das entwickelt. Man kann spekulieren, ob es vielleicht von Seiten der Union so gemeint ist, wie sie das schon einmal früher gemeint haben, nämlich, dass man versucht, besonders hart reinzugehen, um damit Rechtspopulisten den Wind aus den Segeln zu nehmen und dann wieder sich dem Wirtschaftswahlkampf zuzuwenden. Das ist nun natürlich eine Strategie, die 4 Wochen vor der Wahl schwierig ist. Und für den Moment würde es eben auch nichts ändern. Dieses Thema bestimmt im Moment zumindest mit den Wahlkampf.
Also, um nochmal zum Ausgangspunkt zu kommen, Nancy Faeser dürfte recht haben mit ihrer Prognose am Ende. Nützt diese ganze Debatte vor allem einer Partei, nämlich der AfD?
Naja, das hängt davon ab, wie die Leute jetzt damit umgehen. Beobachten wir.
Sowieso. Danke dir. Dass bei Donald Trump immer alles größer, besser, bombastischer sein muss in seinen Ankündigungen, das wissen wir schon seit seinen ersten 4 Jahren im Weißen Haus. Wie es dann bei den konkreten Taten aussieht, steht dann aber wieder auf einem anderen Blatt. Und doch hat das, was er da Dienstagabend ankündigte, bei vielen aufhorchen lassen.
A new American company that will invest $500 billion.
Stargate, ein neues amerikanisches Unternehmen, das mindestens $500 Milliarden in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz investieren und schon bald mehr als 100.000 neue amerikanische Arbeitsplätze schaffen wird.
Also Donald Trump kündigt Stargate an. Die nächsten 3 Tech-Konzernchefs brav neben ihm aufgereiht. Diesmal von OpenAI, also der Chat-GPT-Macher, Oracle und dem japanischen Software-Riesen SoftBank. Ein KI-Joint-Venture sollen sie erschaffen und $500 Milliarden investieren. Eine gigantische Summe, das ist das eine. Und das andere, gleichzeitig hat Donald Trump auch jede Regulation von KI durch die beiden Regierungen gestrichen. Ich denke, wir sollten uns das jetzt mal dringend einordnen lassen von unserem Deutschlandfunk-Tech-Bro, von Moritz Metz, Macher unseres Podcasts KI Verstehen. Er ist jetzt bei mir im Studio. Hi Moritz.
Hallo Philipp.
Fangen wir mal mit diesem Joint Venture an. Stargate. Was hat es genau damit auf sich?
Das ist nicht diese Serie von Fernwahrnehmungs-parapsychologischen Experimenten, die die CIA mal 1972 bis 95 durchgeführt hat. Man fragt sich aber schon auch, warum dieser Name, geht es da um die Brücke zu den Sternen, who knows. Aber wie gesagt, das ist das, was Donald Trump das größte KI-Infrastrukturprojekt der Geschichte nennt und wo eben OpenAI, also die hinter GPT zum Beispiel stecken, der große KI-Konzern, SoftBank aus Japan, Investitionsbank, Oracle, großer, kann man mit SAP vergleichen oder großer Softwareanbieter, auch Hardware, und MGX, das ist auch, was die zusammen starten wollen als ein großes Unternehmen, eben mit diesen bis zu $500 Milliarden, was natürlich eine Riesensumme ist. Wenn man das vergleicht, davon könntest du ungefähr 70 Mal den ohnehin schon enorm überteuerten Berliner Flughafen bauen. 70 Mal. Also das sind wirklich Fantastilliarden, große Nummern. Ob das dann wirklich so viel Geld ist, ist so ein bisschen unklar. Die wollen erstmal starten mit 100 Milliarden, dann bis 2029 diese 500 Milliarden reinstecken. Und sie wollen auch 100.000 Arbeitsplätze schaffen dafür, in den USA natürlich. Und da wahrscheinlich geht es vor allem um den Bau von Rechenzentren für KI. Das sind 10, die sie damit planen, in Texas, um dann eben dort viel KI zu machen. Donald Trump, der bietet sogar an, weil diese Rechenzentren, da kommen wir gleich noch so drauf zu sprechen, sehr viel Energie verbrauchen, dann auch Notstandserklärungen zu erlassen, damit dieser Energienotstand in dieser Gegend wahrscheinlich ausgerufen wird, dass dann diese Rechenzentren auch überhaupt mit Strom versorgt werden können. Und dann steckt Microsoft auch noch mit drin und die Firma Nvidia, das ist die Firma, die diese Grafikkarten, diese Chips herstellt, die man braucht, um solche großen KI-Modelle zu trainieren und zu betreiben.
Warum braucht man so viel Geld? Also selbst 100 Milliarden ist ja immer noch ein Bundeswehr-Sondervermögen, um so etwas auf die Beine zu stellen.
Also das ist natürlich ein längerer Zeitraum. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig viel. Dann, und man kann, gerade wenn man Donald Trump heißt, natürlich wahnsinnig viel behaupten. Mhm. Es ist schon auch so, dass Rechenzentren wahnsinnig viel Geld kosten. Also so ein Rechenzentren kostet locker mal 4 Milliarden Euro, wenn die das bauen. Und wenn die das dann besonders groß bauen, in einem großen Maßstab, dann kostet das nochmal viel mehr. Und es geht denen wahrscheinlich einfach darum, dass sie die US-amerikanische Technologieführerschaft dann noch mehr stärken und dann eben sich als das Land im Rennen, so ähnlich wie man früher zum Mond gereist ist, so ähnlich geht es jetzt halt um ein Wettrennen in Sachen KI, vor allem mit China. Europa ist da eher abgehängt.
Du hast jetzt viel von Rechenzentren gesprochen. Das ist sozusagen das Herz, das man für jede KI-Forschung braucht. Richtig. Was sind das für Orte?
Also ich war jetzt letzten Herbst im Oktober in Ashburn, Virginia, und das ist ein Ort in der Nähe von Washington, und das ist die sogenannte Data Center Alley. Das ist der Ort mit der größten Dichte an Rechenzentren weltweit, und da fährt man wirklich eine Viertelstunde mit dem Auto auf so Highways durch Gegenden, wo einfach etliche dieser riesigen Industriehallen, mehrstöckige meistens, aber so 3 Stockwerke stehen, die von den verschiedenen großen IT-Konzernen betrieben werden und die dort ihre Serverschränke haben. Und ich habe dann tatsächlich in eins auch mal reingedurft. Das wollte ich schon lange, das ist nicht ganz einfach, wegen den ganzen Sicherheitsauflagen und habe da eine Führung bekommen und da arbeiten vielleicht ein paar Dutzend Menschen, also gar nicht so wahnsinnig viele. Diese Arbeitsplätze, die Donald Trump da schaffen möchte, die beziehen sich dann eher auf den Bau dieser Rechenzentren. Da braucht man viel, das sind oft so Wanderarbeiter, da gibt es schöne Reportagen darüber, wie diese Leute arbeiten und es gibt halt diesen großen Boom des Baus von Rechenzentren, weshalb auch der Boden da in Ashburn, Virginia sowieso, aber jetzt auch in anderen Gegenden immer teurer geworden ist. Dann ist man drin in so einem Gebäude, das dann nochmal unterteilt in verschiedene Bereiche. Früher hat man die noch so ein bisschen schön gebaut, dass es innen ansehnlich ist und da vielleicht auch nett zu arbeiten und ein bisschen was hermacht. Das ist völlig egal, weil inzwischen geht es eigentlich nur noch um Scale, 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 dass das Ganze immer noch größer wird, habe ich gelernt dann dort. Und dann geht man durch diese Räume mit den Servern, die da drin laufen. Die sind auch ziemlich laut. Wir können auch mal einspielen, wie das klingt.
Oh ja, machen wir mal direkt.
Also ist eigentlich ziemlich unspektakulär, du hörst das Rauschen. Interessant ist aber, ich war dann in der Nähe eines Schrankes, wo diese High-Performance-Computing-Schränke stehen. Und das sind halt diese Server-Racks, in denen dann vor allem die KI-Anwendungen laufen. Und da merkt man nicht nur, dass es lauter ist, sondern ist auch die Luft noch ein bisschen heißer. Das passt auch ganz gut zu KI, weil dort einfach nochmal viel, viel mehr Rechenoperationen durchgeführt werden. Und diese Schränke noch auf einer viel höheren Dichte sehen. Da geht es dann um so Werte wie Watt pro Quadratmeter, die dann da für diese Rechenzentren einfach zeigen, dass es eine wahnsinnig hohe Energiedichte ist und dass da echt viel Strom umgesetzt wird.
Ja, und dementsprechend braucht man auch wahnsinnig viel Energie. Wo kommt die dann her?
Diese Energie kommt inzwischen nicht unbedingt von erneuerbaren Energien. Ich glaube, vieles ist dann noch Atomstrom. Die sagen da nicht so wahnsinnig viel. Ich denke, da ist auch noch viel Kohlestrom dabei. Aber diese ganze Energiefrage ist natürlich ein großes Thema. Wo kommt diese Energie her? Da gab es die Debatte, ob man ein altes, sogar mal mit einem Unfall behaftetes Atomkraftwerk in Pennsylvania wieder aktiviert oder das wird jetzt geplant, um da daneben dann Rechenzentren zu bauen, um mit diesem Atomstrom zu
arbeiten. Harrisburg.
Harrisburg, genau, ja. Richtig. Aber es gibt auch die Idee, so kleinere Nuklearreaktoren zu bauen, die dann neben den Rechenzentren stehen und dann diese Hitze dann auch gleich wieder verballern. Interessant ist auch noch eine Frage, was macht man da mit der Abwärme? Aber jedenfalls sind die großen Internetkonzerne, Google und so weiter, die sich alle auch die Fahne geschrieben haben, möglichst bald klimaneutral zu werden, davon eher wieder abgerückt und mussten zugeben, dass sie das nicht schaffen, weil jetzt so viel Energie in KI fließt und man kann sich das vielleicht so vorstellen, jedes KI-Bild, das man generiert, bisschen schwer zu berechnen, aber es verbraucht in etwa so viel Energie, wie es braucht, einmal sein Handy voll aufzuladen. Und jetzt stell dir vor, wie viel dann aber auch erst gebraucht wird, um die ganzen Modelle zu trainieren. Und man kann das dann auch sehen, diese ganzen Konzerne, also Meta, Amazon, Microsoft, Google, die planen in diesem Jahr ungefähr 220 Milliarden Dollar nur für diese ganzen Rechenzentren und das auszugeben. Das heißt, da ist einfach wirklich viel Energie und viel Geld in der Luft.
Das relativiert dann ja fast schon wieder diese Summen, von denen wir gerade eben gesprochen haben, oder nicht?
Genau, das relativiert möglicherweise die Summen und die Orte, wo dann diese Rechenzentren gebaut sind, sind einerseits, wo das Business freundlich ist, wo die Steuern niedrig sind, wo die Internetanbindung gut ist. Wichtig ist aber eben auch, dass dort gut ausgebildete Leute arbeiten, dass es da gute Datenleitungen gibt, aber eben wirklich dieser Strom. Und deswegen hat man da in der Nähe von Washington ganz gute Karten, weil da ist der große Energieanbieter, der auch dann die ganze US-Hauptstadt mit Strom versorgt. Und der ist anscheinend besonders stabil. Mhm. Aber da gerät man dann oft an die Grenzen und dann gibt es dann Gegenden, wo man sich fragt, ob man dann da noch genügend Strom und anderes Thema ist auch noch Wasser, überhaupt noch genügend Wasser kriegt oder ob diese Datenzentren das nicht einfach alles wegsaugen.
Ja, und deswegen geht jetzt Starlink nach Texas in die Richtung Austin. Was ja auch auffällig ist, dass Elon Musk, der auch ein großes Faible für Texas hat, mit seinem KI-Unternehmen nicht dabei ist. Und das trotz seiner Nähe zu Donald Trump. Er hat das ja auch schon auf X stark kritisiert. Warum ist er nicht dabei?
Ich weiß es auch nicht genau. Also man muss dazu sagen, er war ja eigentlich beteiligt an der Gründung von OpenAI und ist auch jetzt mit denen noch so in Gerichtsverhandlungen darüber, ob diese Firma dann jetzt ihren Gemeinnützigkeitsstatus, dieses Open, was sie ohnehin schon längst nicht mehr ist, loswerden darf oder nicht. Jedenfalls hat er längst seine eigene Firma gegründet, xAI, und betreibt da auch dann quasi Konkurrenz, ist sehr schnell darin, auch eigene Rechenzentren zu errichten. Ich glaube, da ist auch ein gewisses Rennen zwischen denen am Start. Und warum er dann nicht mit dabei ist, weiß man nicht so genau. Man weiß, dass letzte Woche Freitag schon Donald Trump und Sam Altman, also der Gründer und Chef von OpenAI, ein längeres Telefonat gehabt haben sollten und dass es schon länger auch Gespräche gibt zwischen OpenAI und der Firma Microsoft, die eine Art Schicksalsgemeinschaft bilden, weil OpenAI vor allem deren Rechenzentren nutzt oder nur deren Rechenzentren nutzt und Microsoft auch sehr viel investiert, zum Beispiel also seit 2019 14 Milliarden US-Dollar. Das ist jetzt im Vergleich zu 500 Milliarden nicht so viel. Trotzdem riesige Summe natürlich. Und OpenAI stellt dann gleichzeitig natürlich Microsoft bestimmte Dienstleistungen zur Verfügung. Copilot beispielsweise kennt man vielleicht. Und selbst Microsoft konnte jetzt den großen Bedarf von OpenAI nicht bereitstellen, den sie brauchten dafür. Mhm. Deswegen ist man da wahrscheinlich jetzt einfach so an die größere Fahne gegangen und hat sich dann an die Regierung gewendet, um da diese Technologie noch weiter auszubauen. Und Elon Musk, von dem sagt man auch, dass er eben nicht nur in diesem Streit mit OpenAI ist, sondern dass er jetzt auch in der US-Regierung schon ein bisschen anfängt zu nerven, weil er da Sachen fordert, die nicht so richtig zusammenpassen. Also mal gucken, wie das wird. Er hat auf jeden Fall gesagt, dann so viel Geld gibt's gar nicht da im Umlauf und dass die eigentlich alle auch nur ein bisschen blüffen. Mal gucken, was daraus noch wird.
Zeigt auf jeden Fall, wie volatil das Ganze ist, das ganze Spannungsverhältnis da zwischen Trump und Elon Musk. So oder so muss man trotzdem noch einen anderen Punkt erwähnen, den ich ganz am Anfang schon erwähnt habe. Donald Trump hat ja auch gleichzeitig die Regulierung von KI gestrichen. Die Regulierung, die durch die Biden-Regierung erfolgt ist. Was genau hat er da gestrichen?
Also diese Regulierung, die ist auch erst im November von Biden präsentiert worden und rechtskräftig geworden. Und da geht es dann vor allem darum, wie viel solche KI-Konzerne mit den Behörden zusammenarbeiten müssen. Es gibt ja immer so dieses große Schreckgespenst, die allgemeine, generelle Intelligenz, AGI, und die dann quasi fast einen Waffenstatus hat. Oder man weiß auch gar nicht so genau, was es jetzt wirklich ist und wie gefährlich sie ist. Aber auf jeden Fall umfasste diese Regulierung beispielsweise, dass dann diese Konzerne regelmäßig mit dem Staat zusammenarbeiten müssten und zeigen, was sie da haben und da auch Einblicke gewähren und so weiter. Das ist jetzt alles weg. Das ist jetzt alles viel mehr Wilder Westen.
Okay. Wenn die USA nicht mehr reguliert, wird das nicht zwangsläufig zur Folge haben, dass niemand mehr reguliert?
Das sehe ich auch so. Es ist dort jetzt gerade ein ziemlich wilder Westen, das geht ziemlich ab. China, die so der größte Wettkämpfer sind mit den USA, würde ich sagen. Da gibt es auch von denen interessante KI-Modelle, die sogar Open Source sind, die jetzt rauskommen, die dann doch immer wieder mal besser sind. Auch wenn man sie dann fragt, was da mal auf dem Tiananmen-Platz passiert ist, dann vielleicht darauf keine Antworten geben, diese Chatbots. Also China werden natürlich gezwungen sein, da mitzuziehen. Und man weiß ja, wie das da um Regulierung steht und wie nahe die Unternehmen dort auch dem Staat sind. Ich glaube, für Europa ist es vor allem ein großes Problem, weil wir hinken natürlich ohnehin schon hinterher. Also die USA haben ungefähr 5000 Rechenzentren und in Deutschland, das ist das Land mit den zweitmeisten Rechenzentren, wir haben nur ungefähr ein Zehntel davon. Also das zeigt schon, wie weit, wie groß der Vorsprung in den USA da auf jeden Fall ist. Und bei uns gibt es eben den AI Act, der viele Sachen reguliert, schwieriger macht. Da gibt es Startups und so weiter, die sich beschweren und sagen, das geht zu weit. Das heißt, man wird in Europa nicht umhin kommen, auch zu diskutieren, wie scharf darf diese Regulierung sein und wollen wir da überhaupt mithalten oder spezialisieren wir uns auf was anderes?
Muss man nicht versuchen, da mitzuhalten? Was müsste Europa denn jetzt tun, wenn alle sagen, AI ist das nächste große Ding, auf den Zug müssen wir auf jeden Fall mit aufspringen, das dürfen wir nicht verpassen, sonst sind wir am Ende ja nicht mehr Teil der Wertschöpfungskette.
Ich glaube, das ist so, dass KI wahnsinnig wichtig sein wird in der Zukunft. Ich glaube aber auch, dass der Zug schon längst abgefahren ist. Also wir können, weil diese großen Tech-Konzerne in den USA sitzen, die ohnehin niemals einholen. Eine Möglichkeit ist jetzt hier in der Forschung wirklich viel Geld trotzdem zu investieren, auch in Startups und so weiter, sich dann aber vielleicht eher so auf so Nischenanwendungen zu fokussieren oder eben auf Lösungen, die dann hier in Europa besonders datenschutzkonform funktionieren. Also es gibt zum Beispiel dieses deutsche KI-Startup, diese KI-Firma, die immer als die größten galten, Aleph Alpha, und die haben sich jetzt so ein bisschen fokussiert auf so kleinere, sehr spezifische KI-Modelle, die vielleicht dann nur dafür sorgen, dass im Auto du dich mit deinem Auto unterhalten kannst oder irgendwelche anderen Prozesse auch in der Industrie begleiten. Das heißt, die wollen nicht die riesigen Sprachmodelle mehr machen, da kann man kaum mehr mitholen, sondern eher dann die spezifischeren Anwendungen. Und ich glaube, man muss aber auch hier gucken, dass man ein Klima schafft, in dem all diese Ideen, was man alles mit KI machen könnte, diese speziellen KIs dann auch wirklich aufblühen können. Das heißt, dass es neben mehr Fördergeld wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Deregulierung brauchen könnte. Das muss man jetzt einfach in Zukunft sehen. Wie sehr holen die Amerikaner uns da noch mehr ein und was können die uns an Regulierung noch erlauben? Aber es ist natürlich auch wichtig.
Moritz, sehr spannendes Thema. Danke dir.
Gerne.
Und wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben, bei auch heute wieder so viel schwer verdaulicher Kost, dann sagen wir jetzt einmal extra Danke. Und wir sind heute Sarah Zerback und ich, Philipp May. Und natürlich können Sie uns auch gerne Feedback schicken, und zwar an dertag@deutschlandfunk.de. Wir lesen alles. Und noch einen Podcast-Tipp habe ich. Das kann heute natürlich nur KI verstehen sein. Da steigen dann Moritz Metz und unsere anderen Tech-Bros und Tech-Sis dann noch tiefer ein, aber auch so, dass Dummies wie ich das verstehen. Also reinhören und schlauer werden am besten über unsere Deutschlandfunk-App oder über sonst, wo es Podcasts gibt. Und das war es jetzt auch wirklich von mir. Also bis bald.